werden wir unsere Abendstunde wieder beginnen. Lied
für heute Abend. Liebe Geschwister, eine Repetition für die zwei oder drei oder vier Brüder, die an der Brüderkonferenz in Langensteinbach waren. Eins. Wer war noch da? Ah ja, zwei. Eins, zwei. Eine Repetition. Ich habe die Handskizze, die wir jetzt dann sehen, in Langensteinbach, habe mir einfach aufs Herz gelegt, daher und gebrannt. Das habe ich schon als Handskizze etwa 30, 40 Jahre in meinen Handnotizen. Und jetzt wusste ich, es ist Zeit, das mal vorzutragen. Und zwar Epheser 4, lesen wir von Vers 9 an. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel hinaus. Wollen wir beachten. Nicht nur in die Himmel, in die Himmel dieser Schöpfung, sondern über alle Himmel hinaus. Und wenn wir noch an das Wort von Salomo denken, du solltest in diesem Hause wohnen, das ich gebaut habe, du, den weder die Himmel noch aller Himmel Himmel zu fassen vermögen. Das war also dem Salomo schon klar und damit auch uns damals schon, unsere Schöpfung, die Himmel und die Erde, ist auch räumlich begrenzt. Allein Gott, der Herr und Jesus Christus, im Heiligen Geiste bewohnen und beherrschen die wirkliche Unendlichkeit. Unsere Schöpfung ist nicht nur endlich der Zeit nach, mit Anfang und Ende, sondern auch räumlich. Eine endliche Schöpfung, wo die Wissenschaft heute nachhinkt, zum Glück, und gibt sogar einen Durchmesser an von so und so viel Billionen Lichtjahren. Aber irgendwo fängt es an und am anderen Ende hört es auf. Hat die Wissenschaft wieder auf dem Weg der Rechnung, kam sie hinter die biblische Wahrheit. Wie sie in die Geheimniswelt der Atome hat vordringen können, nur auf dem Wege der Rechnung. So. Und jetzt, über alle Himmel hinaus, auf dass er alles erfüllte. Und jetzt, und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten. Das sind bis jetzt drei. Und jetzt, andere als jetzt, die zwei letzten sind zusammengefasst, Hirten und Lehrer. Hirten und Lehrer. Apostel und Propheten sind die Grundlage. Evangelisten die Mitte. Wir werden alles näher sehen. Und dann viertens die Hirten und fünftens die Lehrer. Und wenn Apostel und Propheten Grundlage sind, auf die aufgebaut wird, ein Evangelist kann nur Evangelist sein nach Gottes Wohlgefallen, wenn er vollständig aufbaut auf das Zeugnis der Apostel und Propheten und sonst auf nichts und den Heiligen Geist. Evangelisten, Hirten, und Lehrer werden zusammengefasst. Hirten, sagen wir mal, Seelsorge ist unser Begriff. Biblisch richtiger, Dienst eines Hirten. Und Jesus Christus wird genannt der Oberhirte. Und das Modell für Jesus Christus als Chefhirte, als Urhirte, Erzhirte, ist ausgerechnet wieder einmal Jakob. Jakob. Dieser wunderbare Jakob-Verse, ja, tiefste Erniedrigung. Jakob, das war. Er war Hirte von Beruf und sein Bruder Esau Jäger. Ist das ein Unterschied? Ich darf ja hier nicht stehen bleiben, nur noch schnell daran erinnern. Der Esau ist bei den Frommen der prächtige Bursche. Und der Jakob ist der bösartige Überlister, vollständig falsch, haben wir ja mal gelernt hier. Da sind ja Kassetten da, Jakob und Esau, hier zurück. Da sind also fünf verschiedene Dienste. Und zwar heißt es Apostel, andere Propheten und andere Hirten. Und dann andere Evangelisten und dann andere Hirten und Lehrer. Ein Lehrer bildet den Abschluss, die Vollendung. Ein Lehrer ist dann ein Lehrer, wenn er alles andere kennt und darüber verwalten kann und beherrscht. Es wäre gut natürlich, ja, darf ich nicht hier weiterlesen. Zweck zur Vollendung der Heiligen. Und jetzt kommt der Ausdruck. Für das Werk des Dienstes. Da bei Paulus im Epheserbrief. Werk und Dienst. Für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne des Christus, zum erwachsenen Manne, auf das wir nicht mehr umhergetrieben, als Unmündige von jedem Wind der Lehre umhergetrieben werden. Also unser Thema heute Abend zum Werk des Dienstes. Paulus. Wir wissen, das Wunderbare auf der Ebene des vollkommenen Willens Gottes, wenn hier das Wort erscheint Werk des Dienstes. Dann haben wir das zu lesen auf der Höhe, nicht auf der Höhe des guten Willens Gottes, Vorhof oder des wohlgefälligen Heiligtums, sondern auf der Höhe des vollkommenen Willens Gottes, der Liebe Gottes im Allerheiligsten, der Gegenwart Gottes. Und da gilt, wachsend und fruchtbringend in jedem guten Werk. Bei Paulus im Kolosserbrief. Aha. Wenn etwas wachsen soll und Frucht bringen soll, dann gibt es nur eine wunderbare Voraussetzung, sonst gibt es nichts zu wachsen und nichts zu Frucht zu bringen, nämlich, dass ein Same gesät wird, der in die Erde geworfen wird und es sich gefallen lässt, in der Erde zu ersterben, als Samenkorn. Und das im Samenkorn verborgene neue Leben, der Lebenskeim bringt. Ne? In dem Maße, wie das Samenkorn erstirbt, sich auflöst, treibt jetzt das neue, verborgene Leben, der Lebenskeim, Wurzelchen nach unten und Keimblättchen nach oben. Immer weiter in die Tiefe der Wurzeln und die Keimblätter entfalten sich nach oben. Jetzt verwurzelt in der Liebe gilt für uns. Immer tiefer verwurzelt, wächst jetzt diese Pflanze. Bei uns sind Werke nicht etwas, was von Geschöpfen gewirkt wird, mit Muskelkraft oder Verstandeskraft oder irgendwelchen kosmischen Kräften, sondern eben Vorbild Jesus als Weizenkorn. Wenn es in die Erde fällt und erstirbt, bringt es viel Frucht. 30, 60, 100-fältig. Also Paulus, wachsend und fruchtbringend. In jedem guten Werk, das haben wir schon. Ne? So ist hier der Begriff Werk des Dienstes zu verstehen. Alles durch die Gnade Gottes uns, in uns hineingelegt, samenmäßig. Und jetzt wächst durch den Heiligen Geist, wächst jetzt Jesus Christus, der durch den Glauben in unseren Herzen, weil er da hineingesät ist, in den alten Menschen, wächst er jetzt. Und das Werk des Dienstes aller Glieder am Leibe des Christus ist der Herr selber, der das Wachstum bewirkt. Und dann jedes gute Werk, das nötig ist, weil wir ja wissen, so viele es der Verheißungen Gottes gibt, sind sie alle in Christo garantiert, ja und Amen, aber Gott zur Herrlichkeit ausgeführt durch uns. Haben wir also ein Riesenwerk eines Riesendienstes vor uns. Das ist das Werk des Dienstes, das alles lebensmäßig wächst und Frucht bringt. Und die Frucht, die da gebracht wird, ist, dass alle aus dem Todeswesen, der Verdammnis und der Gerichte dann herausgeholt werden. Er führt hinab ins Totenreich und wieder herauf. Wer durfte schon so beten im Alten Testament? Die Hanna, danke. Und Hanna heißt ja auf Deutsch Gnade. Hanna ist eine wunderbare Darstellung der Gnade Gottes, während Peninna heißt Koralle, ja, Taucher von Schiller. Ring blieb hangen an Korallen, ja, und der Taucher kommt herauf und sagt, da hing ja auch an spitzen Korallen. Ja. Korallen sind verwundbare Schmuckstücke. Und die Peninna, das war so eine spitzige Kralle nach allen Seiten, ne, hat die Hanna verwundet, her zurück. Zum Werk des Dienstes, also erstens zur Vollendung der Heiligen. Für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. So, und jetzt können wir gleich einschalten. Und das Licht auslöschen. Vielleicht mal das Vordere. Der Dienst der Bedienung und des Tragens, Vorbild für das Werk des Dienstes, Epheser 4, Vers 12. Dieses erste Wort, der Dienst der Bedienung und des Tragens, das ist das entsprechende alttestamentliche Wort. Die Ordnungen des Dienens und Tragens, ihres Werkes am Heiligtum, an der Stiftshütte vorerst, der Leviten. Und wiederum ist es so, die kurzen Worte des Apostels Paulus, wenn wir ihn bitten würden, wir hätten gern Einzelheiten, dann weist er uns hin auf Propheten und Apostel, die alle Einzelheiten schon längst schriftlich festgelegt haben. Also, wir haben hier Bibelstellen angegeben. Ja. Ich darf vielleicht sagen, ich lasse dann noch vervielfältigen, dass man das nächste Mal dann jeder das mit nach Hause nehmen kann. Epheser 4, Vers 11 und 12 dazu, vor allem 4. Mose 4, 4. Mose, da sind diese Dienste der Bedienung und des Tragens für die verschiedenen Gruppen der Leviten. Und da haben wir die senkrechten Kolonnen, also hier zuerst die Bibelstellen, und dann die Gruppen der Leviten, Merari, ein Sohn Levis, Gerson, ein anderer Sohn Levis, und dann die Kehatiten, zerfallen wieder in zwei Gruppen, Kehatiten, und zwar in die Hauptgruppe, ergänzend die Merariten, hatten sich nördlich der Stiftshütte zu lagern, die Gersoniten im Westen der Stiftshütte und die Masse der Kehatiten im Süden der Stiftshütte. Während dann Aaron, Eleazar und Mose, Eleazar war ein Sohn Aaron. Aaron und seine Söhne Eleazar und die anderen und Mose sind auch Kehatiten, haben aber ihre Zelte aufgeschlagen im Osten, also beim Eingang in zur Stiftshütte, gegen Sonnenaufgang. Aaron und seine Söhne und Eleazar, der spielt eine Hauptrolle. Eleazar wird genannt der Fürst der Fürsten. Eleazar. Er hatte die Aufsicht, die Oberaufsicht über das Öl, das Räucherwerk und die hochheiligen Dinge. Eleazar. Und dann fünftens Mose, da haben wir gelernt, hier die Notiz, Mose ist direkt Gottesdarsteller, was er dann zu tragen hatte, ganz wunderbar. Auch im Osten. Und jetzt haben wir hier Art des der Traglast. Die Merariten im Norden der Hütte hatten die schweren Tragelemente zu übernehmen. Die Säulen, die Pfosten, die Riegel, die Bretter. Und ein einziges Brett, das ja aufgestellt wurde, das dann die Summe der Bretter, die Wände von Heiligtum und Allerheiligsten bildeten, die waren etwa im Grundriss 30 cm lang und 10 cm dick und 5 Meter hoch. Da war also Da wären unsere Hamburger Zimmerleute noch etwas, würden die das als schwer finden. Und dann ist ja, wie wir dann weitersehen, Akazienholz. Ja, das kommt dann später dran. Also die Merariten im Norden. Schwerste Tragelemente hatten die zu übernehmen. Die Gersoniten im Westen. Alle Bedeckungsteile, die Teppiche, die Decken, die Vorhänge. Also mit einem Wort, alles was Textilien waren, hatten die Gersoniten im Westen. alle Textilien. Die Gruppe, die Masse der Kehatiten im Süden, die hatten die hochheiligen Dinge zu übernehmen, die Bundeslade, den goldenen Leuchter, den Schaubrottisch, die Altäre alle. Und die hatten die eigenartige Verfügung, dass, wenn die Wolkensäule sich erhob, dann wussten alle im ganzen Lager, jetzt geht's Aufbruch, Weitermarsch. Und das Erste, was zu geschehen war, hatten diese Söhne Aarons, die hohen Priester sind das, hatten den Scheidevorhang herabzuholen und den Scheide und mit dem Scheidevorhang die Bundeslade zuzudecken. Und dann mit ganz wunderbaren, kostbaren Decken hatten sie den Räucheraltar, den Schaubrottisch, den goldenen Leuchter und den Altar im Vorhof und das Waschbecken im Vorhof, hatten die zuzudecken. Und dann erst durften die kommen, die Gruppe der Kehatiten, wenn alles zugedeckt war für die und hatten diese hochheiligen Dinge zu tragen und konnten ihr Lebtag nie sehen, was sie trugen, was für wunderbare Lasten sie trugen. Das ist auch eine tragische Traglast. Gibt es für uns auch so etwas? Dass wir Lasten tragen und haben keine Ahnung, was da für Herrlichkeiten da drin verborgen sind. Nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt, für die ganze Schöpfung. Also, unser Gotteswort. Die Gruppe der Kehatiten, die hochheiligen Dinge, erst wenn sie bedeckt waren, konnten sie sie aufnehmen. Jetzt Aaron und seine Söhne, die hatten die Namen, Aaron hatte, die hohen Priester hatten die Namen der Söhne Israels und deren Gericht auf ihrem Herzen zu tragen, in Gestalt des wunderbaren Brustschildes mit den 12 Edelsteinen. So steht geschrieben. Und jetzt kommt Mose allein. Mose wie Gott, nämlich. Mose aufgeboten, am Sinai nach Ägypten zu ziehen, um Israel auszuführen. Wir wissen, wie Mose sich weigerte oder nicht wollte. Dann sagt Gott zu Mose, Mose, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. Und dein Bruder Aaron ist dein Prophet. Und zu Aaron sagte Gott, Aaron, ich habe deinen jüngeren Bruder Mose zu deinem Gott gemacht. Und du bist sein Prophet. Da wusste Aaron Bescheid. Ne? Und wer wusste auch noch Bescheid? Der Pharao. Dass Pharao nicht die gleichen Kleinviehhirten aus Kanaan am ersten Tag, da die erschienen, lasst mein Volk ziehen, ne? Gleich gefangen nahm und erledigte. Der Pharao konnte gar nicht mal daran denken, die irgendwie anzutasten. Da stand Mose da als Gott des Pharao und Aaron als Prophet dieses Gottes. War das eine Vollmacht, die Mose und Aaron hatten da in Ägypten vor dem Pharao? Ganz gewaltig. Und nun dürfen wir die Art des Tragens, was für Materialien oder was für wunderbare, lebendige Dinge die zu tragen hatten. Dem Mose war übergeben, die ganze Last des ganzen Volkes zu tragen. Hat Gott dem Mose etwas zugemutet? Ja, das ja war so ein prächtiges, folgsames, gläubiges Volk. Ja, dann wäre es noch gegangen. Aber genau dieses Volk. Wir kommen an das wunderbare Wort und machen den Sprung von hier hierher. Diese schweren Materialien, diesen Merariten stellte Gott oder das Gesetz 4 Wagen zur Verfügung mit je 2 Rindern als Vorgespann. 4 Wagen und 8 Rinder. Und wir wissen ja, Rinder sind die Finderin, das Rind, Finderin des guten, des rechten Weges. Und was Wagen betrifft, dürfen wir gleich auf unserer Ebene der Auslegung uns erinnern, dass die Rede ist von Wagen Gottes, die auf denen er einherfährt, die unzählbar und unvorstellbar wunderbar sind. Und Rinder stellen was dar? Hesekiel 1 und Hesekiel 10. Rinder sind Modelle für Cherubim. Für Cherubim. Und da Hesekiel 1, dieser Cherub mit seiner Eigenart, geht er auf Rädern? Ja, auf Wagen. Wagen Gottes. Was also da im Kleinen, 4 Wagen und 8 Rinder, was da schon drin steckt wieder, sobald wir das Stichwort Wagen Gottes bedenken oder ja, in die Waagschale legen. Die Gersoniten, die Textilien übernehmen mussten, denen wurden 2 Wagen zur Verfügung gestellt mit 4 Rindern. Und es kommen die Kehatiten, die zugedeckten, hochheiligen Dinge zu tragen hatten. Was hatten die für Möglichkeiten, die Last abzuladen? Nein. Hochheilige Dinge werden nicht auf Wagen geladen und mit Rindern vorgespannt, also Engel, sondern auf der Schulter wird alles getragen, aber alles zugedeckt. Jeder Kehatit, der irgendwie die hochheiligen Dinge nur einen Augenblick gesehen hätte, wäre sofort tot umgefallen nach dem Gesetz. Eigenartig. Auf der Schulter, und zwar immer alles auf Stangen und dann an den Stangen befestigt. Auf der Schulter alles zugedeckt, die hochheiligen Dinge verdeckt. Dann Aaron und seine Söhne. Die Namen der Söhne Israels und deren Gericht auf ihrem Herzen tragen. Das heißt, auf dem Brustschild des Gerichts wird es genannt, sie tragen auf der Schulter 2 Edelsteine des Gerichts. Über Israel tragen die hohen Priester auf ihren Schultern und auf ihrem Herzen in Form des Brustschildes, beständig vor Jehova. Wunderbar. Wir haben ja gelernt, die Edelsteine entstehen ja in ihrem mannig- und buntfarbigen Herrlichkeit aus ganz billigsten, primitivsten Materialien, also sagen wir Kieselmaterial und Erdmaterial, Lehmteile, Silicea und ganz primitivste Stoffe. Unter gewaltigem Druck, mit Abwechslung von Hitze und Kälte, ist in Kürze, wenn die Verhältnisse da sind, gewaltiger Druck, Abwechslung von Hitze und Kälte, ja, So werden ja heute die künstlichen Edelsteine erstellt. Das sind Apparate, da kommt das billige, nichtswürdige Material da in die Mitte und dann ein Riesendruck und Abwechslung, gewaltige Hitze, ein paar hundert Grad und dann wieder ein paar hundert Grad Kälte. So. Und in 5 Minuten ist aus dem Material ein künstlicher Edelstein da. So. Also wie viele Jahrmillionen braucht Gott oder Billionen, um einen Edelstein werden zu lassen? Das hat er ja, sich wenigstens ein Jahr lang Zeit gelassen, nämlich während der Sintflut. Da lagen auf der Erdoberfläche, normale Erdoberfläche, fast 1000 Atmosphären Druck. Also an Druck fällt es nicht. Und dann die Ausbrüche von Vulkanen und einerseits und Glutmassen aus der Erde einerseits und dann die Wassermassen eiskalt, ne, die über die Berge, alle Berge der ganzen Erde bedeckten, da hat Gott diese Edelsteine, die heute vorliegen, in dieser Zeit der Sintflut gemacht, wie übrigens, wer es noch nicht gehört hat, die ganze geologische und archäologische Erdkruste, also unsere Erdoberfläche, wie sie heute sich darstellt, ist so entstanden, wie sie heute ist, während dem einen Jahr der Sintflut. Global alle Berge bedecken. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Gewaltiger Druck, Brustschild, also. Diese 12 Edelsteine auf dem Brustschild des hohen Priesters übertrifft ja einer den anderen an Herrlichkeit und an Buntfarbigkeit. Wir haben das ja auch auf Kassetten, diese Darstellung. Und das Ganze stellt dar, wie Gott die gewaltigsten Druckverhältnisse und Hitzeverhältnisse und Kälteverhältnisse der Gerichte Gottes. Ist da Druck? Jawohl. Ist da Hitze? Jawohl. Ist da Eiskälte? Alles. Hat Gott genehmigt, dass die Geschehen für kurze Zeit nach göttlichen Zeitmaßstäben, um eine Herrlichkeit für die diesen Druck mit Hitze und Kälte unterworfenen Dingen, die dem Gericht verfallen, Wesen, dann denen eine Herrlichkeit zu sichern, die ohne diese Gerichtswege auch für Gott nicht möglich gewesen wären. Das haben wir alles im Einzelnen gelernt. Also, was hier Brustschild des Gerichts auf dem Herzen tragen, ja, schon Aaron und seine Söhne, ja, dann haben wir hier noch die Bedeutung für uns, Merare mit den schwersten Traglasten, denken wir jetzt an Paulus. In Asien wurden wir versucht, ja, über Vermögen, sodass wir am Leben verzweifelten. Paulus, übermäßige Traglast, aber dann war bei ihm abgeladen auf Golgatha. Wir haben ja unser Todesurteil schon unterschrieben. Wir Seele sündigt, die muss sterben. Also wenn Gott uns jetzt einfach umbringt, umbringen lässt, mit Steinigung oder weiß was, wir haben das Todesurteil unterschrieben. Ist also gar nichts Neues für uns. Und in dem Moment war Paulus wieder nicht am Leben verzweifelt und die Versuchung, Übervermögen, verwandelt
eine herrliche neue Zuversicht.
Dann, Gerson, die Textilien, das ist die Auferbauung des Leibes des Christus. Denn der Vorhang, das ist der Textil, nicht? Das ist sein Fleischesleib dargestellt. Hier bei uns. Und dann die Kehatiten im Süden, hochheiligen Dingen, gilt für uns die Versöhnung. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn die Söhne Aarons hatten ja als erstes die Bundeslade zuzudecken mit dem Scheidevorhang. Was heißt denn das? Das ist ganz gewaltig. Der Scheidevorhang stellt was dar? Den irdischen Menschenleib, die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde Jesu. Ja. Der Vorhang, da, welcher ist sein Fleisch, lesen wir im Hebräerbrief. Aha. Und dieser Vorhang, ja, ich darf nicht lange hier da stehen bleiben, stellt gleichzeitig das Gesetz der Gebote in Satzungen dar, unter das sich Jesus als Jude in Menschengestalt nicht nur hat unterstellen lassen, sondern sich direkt mit allen Flüchen und Forderungen dieses Gesetzes hat er sich identifiziert. Denn geschrieben steht, jeder Mann, der am Holz hängt, ist verflucht. Hat sich mit dem identifiziert. Also lasst euch versöhnen mit Gott. Der Sühnedeckel jetzt, den Paulus nun auslegt in Römer 3, im Römerbrief, sagt er, der Sühnedeckel auf der Bundeslade, welcher die Erlösung in Christo darstellt. Der Sühnedeckel, also die Versöhnung, der Sühnedeckel stellt die Erlösung in Christo dar. Was mussten also die hohen Priester nach dem Gesetz tun? Mit dem Scheidevorhang was machen? Die Bundeslade, also den Sühnedeckel, unsichtbar machen, verdecken? Die haben also mit dem Gesetz der Gebote in Satzungen, haben sie was gemacht? Die auf Golgatha von Gott vollbrachte Erlösung der ganzen Schöpfung. Zugedeckt. Stimmt das? Die haben gesagt, ja, da kamen die Jünger und haben den Leichnam gestohlen und so weiter, dummes Zeug da, nichts ist an der Sache, ist alles verlogen. Nicht? Also, und diese Decke, ja, die hängt selber auf ihren Herzen und auf ihren Augen. Ja. Tragische Dinge, aber wir wollen nicht vergessen, das alles ist Israel auferlegt worden um unseretwillen. Um unseretwillen. Zu unseren Gunsten. Das ist ein Gesichtspunkt. Und nun, Aaron und seine Söhne stellt bei uns Gebet und Flehen, Fürbitte, natürlich, was man auf dem Herzen trägt. Bei uns Gebet und Flehen, Fürbitte und natürlich Fürsorge. Denn Fürsorge ist auch im Neuen Testament ein anderes Wort, als wo wir lesen, seid um gar nichts besorgt. Um gar nichts besorgt sein, da verstehen wir das, was uns umtreibt, irgendetwas, anstatt dass wir das auf Gott übertragen, ihm vor ihm kund werden lassen mit Danksagung, auf ihn wälzen, jetzt seid um gar nichts besorgt, sondern freut euch alle Wege, lasst die Gelindigkeit, eure Gelindigkeit allen Menschen kund werden und so weiter, seid um gar nichts besorgt, das ist ein besonderes Wort, und dann das andere Wort, mit Fürsorge übersetzt. Wer unter euch nicht für sein eigenes Haus, seine Familie sorgt,
ist schlimmer als jeder Heide. Also bitte, Unterschied, Fürsorge und Vorsorge oder das ganze wurmende Ding von widergöttlichem Sorgengeist. Gebet, Flehen, Fürbitte, auf dem Herzen tragen und wenn nötig auch noch praktisch mithelfen, eine Not tragen. Und jetzt kommt unser Mose allein. Er trägt das All, gilt jetzt für unseren Gott, wie die Liebe auf höchster Ebene, er trägt alles. Und hier wird wo getragen? Nicht mehr auf den Schultern. Im Herzen das sowieso. Was hier getan wird, ist bereit, das da überall mitzuhelfen. Das Tragende. Wir haben hier das Verständnis bei dem Lehrer, der alles andere versteht und die Übersicht hat und die gesunde Lehre hat. Hier wird im Schoße oder im Busen, im Inneren getragen. Das ist natürlich hier im Herzen auch schon der Fall. Aber jetzt schlagen wir endlich mal eine Bibelstelle auf. 4. Mose 11, Vers 11. Ganz tragische oder wunderbare Situation. Mose sprach zu Jehova: Warum hast du an deinem Knechte übel getan, also an Mose selbst, an mir, Mose? Und warum habe ich nicht Gnade gefunden in deinen Augen? Und jetzt, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst. Bin ich mit diesem ganzen Volke schwanger gegangen? Oder habe ich es geboren, dass du zu mir sagst, trage es in deinem Busen, gleich wie der Wärter den Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast. Also, was hat Gott dem Mose gesagt? Trage dieses ganze Volk in deinem Busen, in deinem Schoß, wie der Wärter den Säugling trägt, in das Land, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Begreifen wir den Mose ein wenig. Warum habe ich nicht Gnade gefunden? Warum hast du übel getan an deinem Knechte? Ich bin überzeugt, der Mose hat sich jetzt schon längst geschämt über diese Worte. Warum? Einen Propheten wie mich, sagt er eines Tages, schreibt er eines Tages, wird der Herr aus euren Söhnen erwecken und den sollt ihr hören. Bitte Kassette wenden. Dann ist also Mose auch in welcher Hinsicht Gott, wie der Sohn Gottes. Und tatsächlich, was hat Mose am Ende seines Lebens für ein Zeugnis? Wie hat er angefangen als jähzorniger junger Mann, den Ägypter erschlagen gleich sofort? Er war der sanftmütigste aller Menschen geworden. Er, der das Gesetz vom Sinai repräsentierte. Und es steht geschrieben, ich werde das Gesetz vom Sinai noch herrlich machen. Und zwar, wie wir wissen dürfen, Aufgrund von Golgatha hat Gott, ohne einen Buchstaben des Gesetzes zu ändern, aus dem Gesetz vom Sinai, aufgrund von Golgatha, das verwandelt auf die Höhe, wo Paulus schreibt, wir, die wir in Christo sind, alles der Gnade und dem Glauben verdanken, den Gott uns geschenkt hat. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Die gleichen Buchstaben können jetzt in Christo, dem gekreuzigten, gestorbenen, begrabenen und in neuer Herrlichkeit, an einem Herrn, einer neuen Schöpfung, können wir lesen. Wenn wir lesen, dieses unbarmherzige Wort, verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Jetzt ans Holz blicken und da hängt ein Mann. Und der heißt Jesus Christus. Und wenn der Heilige Geist uns das offenbart, dann gilt der Liedervers. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, ist heil zu derselben Stunde, demselben Augenblick. Hat Gott das Wunder getan für den betreffenden Menschen, wie Paulus schreibt? Wer aber nicht mit Werken umgeht, so und so, sondern dem Gott glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, von einem Augenblick zum anderen, der ist vor Gott in Gottes Gerechtigkeit erfunden. Wer dem Gott glaubt, der die Rechtslage geschaffen hat, einen daher zu ihm kommenden Sünder, Gottlosen, Gottlosesten, Gottlosen, von einem Augenblick zum anderen in göttlicher Gerechtigkeit vor sich hinzustellen. Das ist ganz gewaltig. Also Mose, einen Propheten will ich, hat Gott dem Herrn Jesus auch aufs Herz gelegt, ihm gesagt, trage du dieses Volk Israel in deinem Busen, wie der Wärter den Säugling trägt, bis in das Land der Verheißung, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Hat das der Vater seinem Sohn auch zugemutet? Nein, nicht nur ganz Israel, sondern die ganze Menschheit, die ganze Schöpfung. Alle entweder gegen Gott kämpfend oder als Eiferer für Gott und Christus, ihrem Gott und Herrn Herzeleid über Herzeleid bereiten, weil sie sein Herz nicht kennen. Aus Eifer für Gott. Ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer haben für Gott und für das Gesetz, aber nicht nach Erkenntnis. Die Kriegsobersten Davids haben jederzeit ihr Leben hingegeben für ihren geliebten König David. Aber aus Eifer für diesen König bereiteten sie ihm Herzeleid über Herzeleid. Höchster Fall, schlimmster Fall für David, ja, die Tötung Absaloms. Ergreifen. David. Also Mose. Gott selber aber. Lehrer haben wir gesehen. Last des ganzen Volkes. Last des Allen. War der Apostel Paulus ein Apostel? War der Apostel Paulus auch ein Prophet? War er ein guter Hirte? Wisst ihr, wer trägt hochheilige Dinge auf den Schultern und weiß nicht, kennt die Herrlichkeit nicht, die sie tragen, weil sie für sie verdeckt ist? Wie heißen die? Das sind unsere Evangelisten. Ich brauche nur ein Wort zu sagen. Die Evangelisten, sagen wir mal, von 10 Evangelisten ist höchstens einer, der die gesunde der Lehre der Allversöhnung kennt. Wir kennen 2 oder 3. Adolf Heller war der Evangelist von Gottes Gnade. Evangelisten, die tragen Lasten und haben in der Regel keine Ahnung, was für Schätze ihnen anvertraut sind zum Tragen. Eigenartig, verdeckt. Ausgerechnet sind es beim Werk des Dienstes zur Auferbauung des Leibes des Christus die Evangelisten, die mehr Drohbotschaft als Frohbotschaft verkündigen. Können wunderbare Gottesworte aussprechen, verkündigen und wissen nicht mal, was sie sagen an Herrlichkeit. Haben keine Ahnung, dass Gott auf Golgatha eine Rechtslage geschaffen hat, dass Gott selber keinem einzigen Geschöpf weder Böses noch Übertretung zurechnen kann in seiner Liebe aufgrund von Golgatha. Und das Golgatha bedeutet, dass jeder Fluch in Segen verwandelt ist von Gott schon. Und jede Forderung bezahlt ist. Völlig. Und jedes Unglück zum Glück wird. Und das Tal des Unglücks, Tal Achor, wo Achan gesteinigt wurde, verwandelt wird zu einer Tür der Hoffnung. Und das Tal Sittim, das Akaziental der Sünde, bis Abwälzung der ganzen Sündenschande.
Ja.
Dankeschön.
Das Erinnern,
ja.
Das Tal,
Sittim.
Schrecken zum Tal der Hoffnung nach.
Aha, ja, ja, ja.
Und dann die Schande, die sie tragen müssen,
ja, ja.
Weil er ihnen alles vergeben hat.
Also, ja, die herrlichsten, verborgenen Geheimnisse des Herzens Gottes in Bezug auf Versöhnung, in Bezug auf Erlösung, die finden sich nicht im Neuen Testament, sondern im Alten Testament. In den dunkelsten Angelegenheiten des Alten Testaments. Durch welche wir befähigt werden, unseren himmlischen Vater und Jesus Christus wirklich im Geist und in der Wahrheit anbeten zu können, staunend anbeten können. Ordnung der Verteilung der Gesamtlast im Werk des Dienstes nach Epheser 4 und 4. Mose 4. Die ersten 3 Gruppen tragen eigene Lasten im Sichtbaren. Und die beiden letzten tragen Lasten von anderen im Verborgenen, im Unsichtbaren. Wir sehen, das eine kurze Wort des Apostels Paulus, das Werk des Dienstes. Dazu hat Gott diese 5
verschiedenen Dienste gesetzt. Und wenn wir noch einmal den Dienst der Hirten betrachten, wir sagen heute Seelsorger, Psychoanalytiker. Jeder Psychoanalytiker, der den Geist Gottes nicht hat, kann die Sache nur noch auf schwindelndere Höhen treiben oder auf dem Karussell noch schwindeliger drehen lassen. Nur der Geist Gottes kann eine niedergedrückte Seele sättigen und heilen, indem dieser Geist seine Seele, als der Herr, seine Seele der niederdrückten Seele darreicht, durch den Geist, in der Kraft des Geistes. Nehmen wir mal einen Hirten. Was macht denn der? Der sorgt einfach für die Schafe. Und wenn eines einen Seitensprung gemacht hat und sich verirrt hat, was ist dann, was macht dann der Hirte? Ha, das ist verloren. Ist da von mir weggelaufen. Und weil es von mir weggelaufen ist und nicht selber zurückkommt, ist ewig verloren. Nicht? Ja, man muss mal so reden. Aber ich meine jetzt nicht zu euch. Da sind ja dann etliche, die Kassette auch mal hören. Seelsorge wäre richtig, wenn eben dieses Wort in Jesaja 58, das wir auch näher angesehen haben, berücksichtigt würde, was Gott als einzige Fasten, das in seinen Augen wohlgefällig ist und vollkommen. Wenn du deine Seele, der niedergedrückten Seele, darreichst, dann ist der niedergedrückten Seele geholfen. Natürlich in der Kraft des Geistes, wie wir in Philipper 1 oder 2 lesen, so steht nun fest in einem Geiste, und jetzt heißt, indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. Ich habe gerade entschuldigt auf der Langensteinbacher Höhe Dienste gehört, wo ich erstaunt war, wie da der Begriff Seele, wie soll ich sagen, verkannt und direkt minderwertig und wieder göttlich dargestellt wurde. Ich habe dann am Schluss dazu noch ein Wort gesagt, wie gerade das, was ich jetzt ausgesprochen habe, so steht nun fest in einem Geiste, in Christus, indem ihr. Was heißt das, indem ihr? Wir können nur feststehen in einem Geiste, wenn wir mit unserer Seele, die jetzt durch den Geist auch neue Lebensimpulse empfangen hat, ins Leben gezeugt ist schon. Ein Mensch, der Seelsorge des Hirtendienstes bedarf, der ist in der Regel dem Geiste nach noch nicht Jüngling oder Vater in Christus. Da sind die Regungen der Seele noch wichtig. Da kann ich nur in der Kraft des Heiligen Geistes durch das Mittel der Funktionen, die Gott nur der Seele zugeteilt hat, nicht dem Geist, kann ich einer niedergedrückten Seele helfen, indem meine Seele jetzt dieser Seele begegnet und ihr sie tröstet. So. Und das hat dann letzte Auswirkungen noch bis in unser Fleisch. wenn unsere Seele gesund wird durch die Impulse des Heiligen Geistes, wirkt sich das auf unseren Leib auch noch ein wenig aus. Nicht nur, das heißt, dass dann uns Auferstehungskräfte Jesu Christi vermittelt werden. Bis und mit auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Und ich hoffe, nach diesem Abend auch diese Nacht dann, dass wir selig schlafen können. Aber mit dem wollen wir jetzt nicht aufhören, sondern weiter uns sagen lassen. Aha. Ja. Wer hat dann seine Seele allen niedergedrückten Seelen und den Fluch der Verdammnis verfallenen Seelen mitgeteilt? Wer? Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, wo unsere Seelen alle verhaftet waren, damit wir alle frei ausgehen konnten. Und schließen wir jetzt mit dem wunderbaren Mann, 1. Thessalonischer Brief, wunderbaren Mann. Ja, endlich einer, wo steht der in der Rangordnung der großen Sünder, dieser wunderbare Mann? Also der erste Platz unter den Sündern ist belegt. Ich würde mich sonst melden. Ist belegt. Dem musste der Herr am meisten vergeben. Was hat er für einen Vorteil? Er kann nicht nur viel lieben, sondern alles tragen und alles ertragen. Und da können wir wunderbar hineinschauen. 1. Thessalonicher. In sein Herz, wenn er schreibt, Vers 6, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, wiewohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten oder könnten. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Oh. Das ist noch intimer als welches Bild? Als wenn ein Wärter den Säugling treibt in seinem Busen. Das ist noch intimer. Übertrifft noch den Mose, oder? Ja. Eben. Vers 8. Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, also wohlgefallen, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unsere eigenen Seelen mitzuteilen. Weil ihr uns lieb geworden wart, denn ihr gedenket, Brüder, an unsere Mühe und so weiter. Paulus. Also was haben Paulus und seine Mitarbeiter gemacht? In Thessalonischen? Wie eine säugende Mutter ihr Kindlein pflegt. So waren wir zart in eurer Mitte und haben euch nicht nur Gottes Wort, das Evangelium Gottes, geschenkt, sondern unsere eigene, und da steht nicht unser eigenes Leben, unsere Psyche, unsere Seelen euch mitgeteilt. Stimmt das mit dem überein? Steht fest in einem Geiste, Paulus. Indem ihr mit einer Seele. Und dann Paulus noch: Habe ich jeden einzelnen von euch Tag und Nacht am Webstuhl arbeiten jeden Einzelnen mit Tränen ermahnt. Und das letzte Wort noch im Kolosserbrief. Alles, was ihr irgendwie tut, übersetzt natürlich ganz fromm, tut alles von Herzen. Nein, was steht da? Tut alles aus der Seele. Alles aus der Seele. Et psyche. So. Soweit für heute Abend. Wunderbar. Also, Werk des Dienstes ist eine allerheiligste, intimste, wunderbarste Arbeit von Geist und Seele. Soweit.
Weiteres Band leer.